Was außerhalb des Platzes angeht, bin ich ein sehr ruhiger Typ und muss auch sagen, dass ich mir bis jetzt nicht so die großen Gedanken gemacht habe, ist, was passiert, wenn und was nicht. Ich bin eher der Typ, wenn es kommt, dann kommt, wenn nicht, dann nicht.
Diese Folge unseres Podcasts wird euch präsentiert von der Sparkasse Emsland.
Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast der NOZ.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast. Unser heutiger Gast hat mit 23 Jahren schon 124 Regionalligaspiele auf dem Buckel. Er ist fast 2 Meter groß und hat in dieser Saison 7 Tore geschossen und 5 vorbereitet, obwohl er auf einer Position spielt, für die er eigentlich gar nicht geholt wurde. Wir begrüßen Mika Harald Stuhlmacher. Moin Mika.
Dankeschön, schön hier zu sein.
Ja, schön, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Ja, was hat es eigentlich mit dem Harald auf sich?
Das war der Name von meinem verstorbenen Opa, den ich leider nicht kennengelernt habe. Das hat mein Vater kurz nach der Geburt entschieden, ohne die Einwilligung von meiner Mama.
Ah, okay. Ja. Gab schon den ersten Stress zu Hause.
Ja, ganz am Anfang, genau.
Ah, okay. Ja, erstmal Glückwunsch zur aktuellen Form. Ihr seid Tabellenführer mit dem SV Meppen im April 2026. 5 Spiele vor Schluss. Liest sich ja eigentlich ganz gut, oder?
Ja, nach dem Unentschieden gegen Hannover sind wir gut in Tritt gekommen, haben jetzt viele Siege eingefahren und sind auf einem guten Weg zu unserem Ziel.
Ja. Wir sprechen miteinander nach dem 5:0 beim HSC Hannover. Du hast 1 Tor geschossen und 2 vorbereitet. Würdest du mir recht geben, wenn ich sage, der SV Meppen hat sich den Gegner 30 Minuten zurechtgelegt, dann zugeschlagen und am Ende seine Klasse bewiesen?
Zurechtgelegt ist ein bisschen zu drastisch formuliert. Ich würde sagen, die erste Halbzeit war eigentlich recht ausgeglichen, da wir nicht unser bestes Spiel gemacht haben in den 45 Minuten. Schönes Tor gemacht. Meine Vorlage, Ulbricht macht dann das Tor, kommt dann aus der Halbzeit und dann ja, überfahren wir sie regelrecht mit unseren Angriffen und hinten raus absolut verdienter Sieg, ja.
Ja, beim also Führungstor spielst du den Ball, glaube ich, über dich drüber. Hast du da hinter dir sozusagen im Augenwinkel wahrgenommen, dass Ulbo da steht? Oder?
Also ich weiß ja meistens, dass Ulbo irgendwo in der Box lauert und meistens auch sich so positioniert, dass er frei ist. Und ich hatte bei dem tiefen Lauf, den ich gemacht habe, gesehen, dass er sich absetzt. Daraufhin habe ich einfach, weil der Ball recht schwierig war zu kontrollieren, den Halbbruch dann in die Mitte Richtung Erbepunkt gespielt. Und er stand goldrichtig und macht den Wein.
Ja. Du hast wieder auf dem rechten Flügel gespielt, warst da wieder unterwegs. Ich weiß, dass Spieler das nicht mögen, aber was würdest du dir selber für eine Note geben für dieses Spiel?
Für das Spiel? Ich glaube, ich habe 75 Minuten oder so gespielt. Ich würde mir so eine 2. 2-, ja. Weil die erste Halbzeit nicht super war. Die zweite Halbzeit war top, muss ich sagen, aber die erste Halbzeit war bis auf die Vorlage so lala.
Ja, du hast dann im Prinzip, du hast 2-0 gemacht, meine ich, ne?
Ja.
Und dann war es dieser Doppelschlag, Oliver Schmidt kurz darauf das 3-0 und dann war im Prinzip das Spiel eigentlich auch gegessen. Würde ich dir recht geben, zweite Halbzeit war dann deutlich besser, am Anfang ein bisschen zäh, aber jo. Hat ja dann auch gereicht. Ja, hinter dir hat diesmal nicht Dominik Domröse gespielt, der war krank, sondern Daniel Haritonov. Mhm. Was ändert sich für dich dadurch, zumal er auch Linksfuß ist, also nicht so ein Rechtsfuß, der mal an dir vorbeiläuft und da mal eine Flanke reinzieht? Und wie schwierig ist es dann auch vielleicht, sich auf so einen Mitspieler einzustellen, der eigentlich auf der anderen Seite unterwegs ist?
Ich bin ja jetzt meine zweite Saison hier und letztes Jahr hat Harry auch ab und zu mal auf dem rechten Verteidiger gespielt. Ja. Da war ich tatsächlich noch nicht auf dem Flügel. Es ist immer verschieden. Bei Domi weißt du natürlich, das ist so ein kleiner Rasenmäher, der läuft und läuft und egal was ist, der kommt immer hinter mir her und möchte den Ball gesteckt bekommen. Bei Harry ist es so, dass es natürlich auch ein anderer Fuß ist, heißt es sind andere Stärken, aber auch andere Schwächen. Mit dem linken Fuß auf rechts ist es natürlich immer schön und einfacher für ihn reinzuziehen. Heißt, sobald er den Ball hat, bin ich eigentlich meistens breit gezogen und muss ihm eine andere Option bieten als Domi. Aber im Großen und Ganzen ist das kein Leistungsabfall. Der hat genau Leistung abgerufen, ein gutes Spiel gemacht, links dann auch in der zweiten Halbzeit. Also absolut zufriedenstellend.
Wie ist das, wenn Domröse mit dir auf der Seite spielt? Ich sag mal, du ziehst vielleicht in den Halbraum, siehst dann aus dem Augenwinkel, dass er rechts an dir vorbeiläuft und dann weißt du, okay, im Prinzip muss ich dann einen tiefen Ball spielen oder wie läuft es dann?
Meistens kriege ich entweder den Ball von Domröse oder halt auch von Sprickelmeier. In den meisten Fällen bin ich mir zu 80% sicher, dass der Domi da durchläuft und ich den eigentlich nur instinktiv irgendwie zwischen den Gegenspielern oder durch die Beine durchstecken muss. Und dann ist, ich glaube, in so vielen Fällen ist er frei durch und kann entweder den Ball reinspielen oder halt selbst schießen. Und das klappt die ganze Zeit schon sehr gut.
Ja, wie würde er Mika Stuhlmacher fußballerisch beschreiben und wie entstand eigentlich die Idee, dich aus der zentralen Position des Sechsers auf den rechten Flügel zu stellen? Ja, wer kann das besser beantworten als der Trainer? Den haben wir natürlich gefragt. Ich spiele mal ein, was Lukas Beniermann dazu gesagt hat.
Mika verfügt über ein brutales Tempo, gerade bei der Größe nicht immer selbstverständlich. Dann sind seine technischen Fähigkeiten für den Körper, den er mit sich bringt, auch sehr, sehr besonders. Hat ein sehr gutes Gespür für Räume. Und am Ende darf man nicht sagen, darf man nicht vergessen, dass er auch noch ein sehr junger Spieler ist. Also das Entwicklungspotenzial, das ruft er, glaube ich, gerade ab, weil er einfach vorankommt. Wenn wir über die Position reden, dann hat er einfach viele Merkmale, die auch ein Flügelstürmer mitbringen muss in unserem Fußball. Das definiert ja auch jede Mannschaft irgendwie anders, aber gerade auch immer wieder in die Halbräume zu kommen, da hilft es halt auch, wenn man mal im Zentrum gespielt hat, weil es auch mal wieder Momente gibt, wo man geschlossen mit Gegner im Rücken mit dem Ball umgehen muss, und dann hatten wir die Fantasie, dass er das kann. Haben mit ihm darüber gesprochen, er war total offen für die Sache, und am Ende ist er jetzt inzwischen mehr Flügelstürmer als Zentrumspieler, wenngleich er dadurch natürlich auch polyvalenter geworden ist, weil er seine Ausbildungsposition ja irgendwie dann immer auch noch verkleiden kann. Aber ich glaube, gerade in unserem Fußball ein passendes Element auf der rechten Seite aktuell.
Ja, wenn Lukas sein Tempo anspricht, dann denkt man ja so, du hast so lange Beine und das ist wahrscheinlich irgendwie eine lange Übersetzung. Aber gerade auf dem Flügel ist es ja auch wichtig, dass man so auf den ersten Metern sozusagen im Antritt auch schnell ist. Ist das tatsächlich so? Weil das wirkt natürlich bei dir manchmal mit deinen langen Beinen ein bisschen anders.
Ja, es sieht nicht elegant aus oder irgendwie dynamisch, aber es ist halt einfach, sobald ich in Fahrt komme, je länger die Strecke wird, werde ich auch schneller. Die ersten Meter sind nicht so wie beim kleinen Spieler wie Domröse oder wie beim Missner. Aber ich bin auch nicht langsam. Also sobald wir über die Marke 15 Meter da kommen, bin ich, glaube ich, der schnellste bei uns aus der Mannschaft. Also die ersten Meter sind schon wichtig, aber ich bin jetzt nicht der schnellste auf den ersten 10 Metern, sage ich mal.
Weißt du, was du auf 100 Meter läufst oder laufen würdest?
100 Meter weiß ich gar nicht mehr. Selbst in meiner 9. Klasse oder so ist es passiert.
Da warst du dann keine genaue Zeit.
Ja, genau. Ja. Ich weiß nur, dass wir testen jede halbe Jahr hier im Verein die 10, 15, 20 und 30 Meter Sprints, und da war ich eigentlich immer recht weit vorne.
Okay, das ist ja eigentlich prädestiniert dann für einen Flügelspieler. Ich meine, dass ich irgendwo gelesen habe, dass du bis zur U13 auf dem linken Flügel gespielt hast. Also so ganz super neu ist eigentlich die Position ja dann doch irgendwie nicht. Aber es war ja in der letzten Saison so, dass du auf diese Position dann irgendwann gestellt worden bist. Wie war das, als Lukas mit dieser Idee auf dich zugekommen ist? Hast du da sofort begeistert reagiert? Weil ich meine, du hast dann eine zusätzliche Position gehabt, auf der du auch eingesetzt werden konntest. Wie war das, als er mit der Idee um die Ecke gekommen ist?
Ich glaube, das waren 2 Tage vor dem Spiel gegen Norderstedt auswärts, glaube ich. Da wurde ich einmal hochgerufen ins Trainerbüro und wurde mir dann gesagt, dass sie es probieren möchten mit mir, da ich auch die Attribute dafür habe. Und wie Lukas schon sagte, war ich sehr offen dafür, weil ich, und auch wie du sagtest, war ich von der Jugend an bis zur U14 oder U13 linker Flügel in meinem Heimatverein und dann auch noch bei Eimsbüttel. Und bin dann natürlich irgendwann gewachsen, je nachdem, wie es ist. Aber ja, es war super. Ich habe mich wohl gefühlt. Wenn du vom Zentrum kommst, dann weißt du, es kann aus jeden Ecken kommen. Der Gegner kann überall kommen, der Druck lauert. Und wenn du die Außenlinie mal hast, dann weißt du, hinter dir ist ruhig und du hast nur das Spielfeld vor dir rechts und links und kannst ein bisschen ruhiger agieren. Und das hat mir super geholfen und bis jetzt funktioniert es super, muss ich sagen.
Ja, ich finde auch, das ist ja tatsächlich was anderes, als wenn du von allen Seiten angegriffen werden kannst oder ob du auf einer Seite spielst, wo du weißt, okay, von der einen Seite kommt eigentlich in der Regel kein anderer Spieler. Hast du dann später im Jugendbereich auf einmal diesen Schub gekriegt, dass du so groß geworden bist, und warst du eher ein kleiner, gedrungener Spieler? Oder?
Ich war, glaube ich, bis zur U15 recht normal, also so wie die meisten, natürlich einen Tick größer, aber jetzt nicht irgendwie schon 10, 15 Zentimeter, und bin dann stetig pro Jahr, ich glaube, 13 oder 14 Zentimeter gewachsen. Hatte nie irgendwelche Probleme mit Knien oder mit Sehnen oder ähnlichem. Durch die Größe in den frühen Jahren bin ich dann irgendwann ins Mittelfeld gedrungen, heißt Mittelfeldspieler defensiv oder auch ab und zu mal Innenverteidiger in manchen Spielen. Aber ja, witzig ist auch noch, dass ich mich eine OP unterzogen habe damals, weil ich zu einer gewissen Gruppe von Leuten gehöre, die Hochwuchs haben.
Okay.
Das heißt, man konnte damals mit 14 Jahren, konnte man an den Wachstumsfunken in der Hand ausmessen lassen per Röntgen, wie groß man wird. Und da sagte mir der Arzt mit 15 Jahren, dass es so um die 2,10 Meter plus minus 4 Zentimeter werden könnten.
Okay.
Das wollte ich natürlich nicht.
Ja.
Daraufhin habe ich mir dann so Eisenklammern in meine Knie einpflanzen lassen. Hatte die ein Jahr drinne und die haben sozusagen die Wachstumsfugen in meinen Beinen geschlossen und auch mein Oberkörper ist weitergewachsen.
Mhm. Sonst wärst du wahrscheinlich Basketballer.
Sonst wäre ich Basketballer und hätte viele Kopfverletzungen oder sonstiges gehabt, genau. Ja. Durch die ganzen Rahmen in den verschiedenen Leuten.
Ja, klasse. Wenn du sagst, das war vor dem Norderstedt-Spiel, dann habe ich das, glaube ich, noch richtig in Erinnerung. Du hast dann auch sofort ein Tor gemacht, glaube ich, in dem Spiel.
Genau, ich habe ein Kopfballtor gemacht, ja.
Ja. Und war nicht danach, kurz danach auch schon das Spiel beim Bremer SV, wo du dann auch ein Tor gemacht hast?
Ja, genau. Das war das Norderstedt-Spiel und ich glaube, im Anschluss das Spiel direkt auswärts haben wir, lass mich lügen, 5-2 oder 5, irgendwie so haben wir auf jeden Fall gewonnen und da habe ich auch ein Tor gemacht.
Mhm. Ja. Das unterstreicht natürlich dann die Überlegungen des Trainers und war für dich natürlich dann auch ein gutes Argument nach dem Motto, okay, es kann funktionieren auf der Position, ne?
Ja, absolut.
Wie würdest du insgesamt deine Rolle da jetzt beschreiben? Was erwartet das Trainerteam von dir auf dieser Position? Du hast es ja gerade schon mal anklingen lassen, man ist halt auch ein bisschen anders eingebunden ins Spiel. Du hast nicht so, wahrscheinlich nicht so viel Ballkontakt, als wenn du auf der Sechserposition spielen würdest.
Das ist korrekt. Wie Lukas auch sagte, dass ich als Flügelspieler ab und zu mal in den Halbraum komme, ist, ich spiele in der Situation, in der Rolle, die ich jetzt gerade habe, ein Spieler, der viel Räume zieht und der sehr auch viel Aufmerksamkeit auf sich zieht, damit andere in Aktion kommen. Heißt, sobald ich den Raum aufmache da außen und reinziehe, ist der Raum für Dominik Domröse jedes Mal frei und ich ziehe den Raum. Und ich weiß auch, dass ich die Tiefe geben muss. Wird immer gesagt, die Tiefenläufe sind sehr wichtig, haben wir jetzt auch gesehen gegen HSC Hannover, wo das 1-0 fällt. Ja, das wird gepredigt vom Trainer. Intensität und ich glaube, ich bin da auf einer ganz guten Höhe momentan.
Mhm. Und ich hatte es vorhin schon angesprochen, 7 Tore gemacht, 5 vorbereitet. Aber ich glaube, ein Kopfballtor war, glaube ich, noch nicht dabei, oder?
Es waren tatsächlich 2 Kopfballtore dabei.
Okay.
In dieser Saison. Im Hinspiel gegen Lübeck habe ich nach einer Ecke ein Kopfballtor gemacht und im Rückspiel auch genau gegen Lübeck. Auch
genau.
Ein Kopfballtor, sind ziemlich identisch.
Okay. Der Trainer hat ja nach dem Spiel beim HSC Hannover auch von den Anpassungen gesprochen, die er in der Halbzeit vorgenommen hat. Dass euch nochmal sozusagen die Räume aufgezeigt worden sind, die ihr bespielen sollt. Kannst du das mal ein bisschen erklären, wie das überhaupt bei euch in der Pause abläuft? Also ihr kommt dann rein, schnauft vielleicht ein bisschen durch, was weiß ich, habt ihr 5 Minuten Zeit, um untereinander zu diskutieren, was zu trinken, was zu essen und dann wird sozusagen ein Video gezeigt und Lösungsmöglichkeiten oder wie funktioniert das dann bei euch in der Kabine?
Das kommt immer darauf an, wie die erste Halbzeit war, wie wir performt haben. In den meisten Fällen, wie du es beschrieben hast, kommen wir rein. Wir haben viele erfahrene Spieler, viele Spieler, die viel reden und auch kommunikationsfähig sind. Da wird natürlich untereinander gesprochen, was die Lösungen sein könnten, was der vielleicht besser anpassen könnte und was nicht. Und dann kommt der Trainer meistens mit unserem Videoanalysten rein und ab und zu wird ein Video gezeigt, werden Szenen gezeigt, wo die Räume und die Situationen sind, die wir auf jeden Fall besser machen können. Wenn wir jetzt zur Halbzeit 3-0 führen und wir ein gutes Spiel machen, dann wird sowas nicht gezeigt, klar, weil warum sollst du was verändern, wenn es funktioniert momentan? Auch wenn die Räume da sind und wir sie ab und zu nicht belaufen, aber halt trotzdem führen. Aber es ist immer der Wille nach Verbesserung da. Deswegen ist es meist so, dass wir uns zusammensetzen und auch der Trainer dann richtige Worte findet, um uns nochmal heiß zu machen und das Spiel richtig über die Linie zu bringen.
Hilft es dann, sag mal, diese Szene nochmal wirklich zu sehen im Bild? Weil manchmal auf dem Spielfeld nimmt man Situationen ja womöglich auch anders wahr, als sie dann tatsächlich sich im Video dann darstellen.
Ja, das ist absolut wahr. Also, wenn ich jetzt vorne nach vorne laufe und ich sehe hinter mir den Raum nicht, den jemand anders belaufen kann, dann kann ich ihm das, klar kann ich ihm das sagen, aber wenn du es bildlich nochmal vor dir hast, dann hilft das extrem viel weiter und da haben wir auch ein sehr gutes Privileg hier, dass wir das nutzen können und das hilft sehr, sehr viel.
Ja. Jetzt seid ihr seit 16 Spielen ungeschlagen, 13 Siege, 3 Unentschieden seit dem Hinspiel in Flensburg. Am Wochenende steht das Rückspiel an. Aktuell 7 Siege am Stück. Du hast es angesprochen bei Hannover 96, das 2-2 zu Beginn war im Prinzip das Unentschieden und danach gab es dann nur noch Siege. Wird der SV Meppen in dieser Saison kein Spiel mehr verlieren?
Das ist eine schöne Frage. Ich sag mal so, dass das Spiel gegen Flensburg damals sehr, sehr unglücklich für uns verlaufen ist und wir alle noch ein bisschen Frust in uns tragen, sieht man zwar nicht von der Tabellensituation und von den Leistungen, die wir tragen, aber für uns ist das schon ein Spiel, wo wir unbedingt gewinnen wollen und auch so hoch wie möglich vor heimischer Kulisse, weil es einfach damals nicht gut gelaufen ist für uns.
5 Spiele habe ich angesprochen, sind es nur noch 3 Heimspiele, 2 Auswärtsspiele. Die Saison geht jetzt irgendwie auch ganz schnell vorbei. Die Pause im Winter ist einfach unfassbar lang und dann habt ihr die meisten Spiele auch schon vor der Winterpause ausgetragen. Ja, wirft man da selber eigentlich als Spieler auch mal diesen Tabellenrechner an und rechnet durch, okay, wann könnte es soweit sein?
Ich bin nicht so ein Fan von Rechnen. Ich sag mal, ich schaue meistens von Spiel zu Spiel, versuche dort meine Leistung abzurufen, aber wir haben natürlich auch Leute bei uns in der Mannschaft, die gerne mal ein bisschen mehr mit dem Kopf denken und dann ab und zu mal auf die Tabelle schauen oder sich ein Spiel anschauen von jeglichen Konkurrenten. Und da wird dann ab und zu schon gesagt, wenn dann das passiert und wir dann und dann gewinnen, dann könnte es sein. Aber damit will ich mich natürlich nicht befassen, weil wir haben nur noch 5 und jeder Sieg ist unfassbar wichtig, weil die hinter uns in der Tabelle auch unbedingt gewinnen wollen und das Ziel erreichen möchten, was wir auch erreichen möchten.
Ja, meine Oldenburg hat noch ein paar Nachholspiele, die werden jetzt auch noch ein paar englische Wochen haben. Die müssen sie auch erstmal alle gewinnen. Also von daher, theoretisch ist ja sogar möglich, ich habe mal gesehen, ich glaube, Drochtersen spielt dann hier, wir haben letzten Spieltag mittwochs nochmal in Lübeck. Ganz doof könnte ich mir vorstellen, wäre als Spieler vielleicht die Situation, wenn man auf dem Sofa sozusagen Meister wird. Also ihr selbst habt jetzt noch das Heimspiel gegen Flensburg zu Hause, wie gesagt, dann Lohne auswärts, Heimspiel gegen Bremer SV, vorletzter Spieltag in Drochtersen und dann das Saisonfinale gegen Pauli 2, was ja auch schon ausverkauft ist, was eigentlich Wahnsinn ist. Ja, wie ist das als Spieler? Möchtest du das lieber so viel wie möglich schaffen oder ist auch so ein Herzschlagfinale am Ende auch irgendwie ganz reizvoll?
Mit Herzschlagfinale meinst du wahrscheinlich am letzten
Spieltag? Am letzten Spieltag, besondere Konstellationen, genau.
Man sagt ja, das ist ganz witzig, der Nervenkitzel, aber muss nicht sein. Muss wirklich nicht sein.
Kann ich verstehen.
Ich verstehe, dass man nicht auf der Couch aufsteigen möchte. Von der ersten Meinung her, wenn ich jetzt sagen müsste, ja, wäre nicht so cool, ist das so? Aber am Ende möchten wir alle aufsteigen. Und wir arbeiten jetzt schon seit 10 Monaten gefühlt daran, dass wir dieses Ziel erreichen. Und wenn es dann halt einfach jeder zusammen auf der Couch ist, wenn das sogar passieren könnte, ist es wahrscheinlich so, dass wir mit unserer eingeschweißten Truppe irgendwie zusammensitzen und uns das Spiel sogar angucken. Aber am schönsten wäre es natürlich zu Hause.
Ja, im eigenen Stadion, genau.
Vor vielen Fans, die uns alle supportet haben, das ganze Jahr lang. Das wäre schon super, ja.
Ja, ihr habt natürlich durch diesen Lauf auch so ein Selbstverständnis entwickelt, was natürlich auch dann die Brust immer breiter macht. Ich finde, ich meine, ich habe auf dem Bereich kein Fußball gespielt, sondern auf einem anderen Niveau. Aber wenn du verlierst, fühlt es sich ja manchmal so an, als wenn du so bergauf oder Gegenwind spielen würdest und du denkst, okay, alles läuft irgendwie schief. Jetzt seid ihr in so einem Flow. Wie fühlt sich so ein Flow an?
Schön. Das sieht man ja aus den letzten Spielen. Nein, du merkst halt, wie du sagtest, gegen den Berg, wenn du verlierst, du hast manchmal so Spiele, wo es dann schwieriger wird und dann denkst du dir, gut, wir haben jetzt 7 Spiele im Gepäck, die wir gewonnen haben. Es läuft bisher super und dann geht halt auch mal der Pickelschuss durch die Beine rein oder du gewinnst mal ein 50-50-Duell oder der Schiri entscheidet mal einen Freischuss für dich. Im Nachhinein denkst du dir dann krass, durch die 7 Spiele, vielleicht haben wir dadurch ein Ohm, was uns weiterhilft. Ja, aber es fühlt sich auf jeden Fall gut an und die 7 Spiele im Gepäck, die tun das auf jeden Fall gut.
Also es ist im Prinzip so ein Gefühl, okay, die sollen erstmal kommen und uns schlagen. Also weil normalerweise ist es schwer, uns zu besiegen. Das ist wahrscheinlich das vorherrschende Gefühl, wenn man jetzt in die Spiele geht, oder? Dieser Podcast ist für euch kostenlos. Das geht aber nur, weil wir von unseren Partnern Unterstützung bekommen. Deswegen gibt es jetzt einen kleinen Werbespot und danach geht es weiter.
Du willst weniger 50, the 40, the 30, there's the... und mehr... Giro Deluxe, mein Konto mit Extra. Perfekt für SV-Meppen-Fans.
Ja, wir wissen natürlich, dass wenn wir unsere 100%ige Leistung von jedem Einzelnen auf den Platz bringen, dann ist es eigentlich, sage ich jetzt so, von keinem in der Liga so, dass wir geschlagen werden können. Und wenn wir dann zurückdenken, ich habe da und da ein Tor gemacht aus der und der Situation und dann denke ich, dann mache ich das einfach nochmal, weil es einfach dort geklappt hat, dann kann ich schon davon reden, dass die Positivität aus den Spielen davor mit ins nächste einführt und ich dadurch aufbauen kann.
Letzte Saison war dann von der Leistungsschwankung her doch größer. Ihr habt dann am Ende nochmal so eine Serie von 6 Siegen am Stück gehabt und dann das letzte Spiel verloren, aber auch eine lange Serie, Negativserie gehabt. Ja, was ist das Geheimnis dieser Saison? Sind es die neuen Köpfe? Ist es mehr Qualität? Ist es vielleicht auch mehr Führung? Das war ja zumindest das, was der Verein auch gewollt hat, also mehr Führung innerhalb der Mannschaft.
Wenn wir Führung ansprechen, gibt es natürlich einen polarisierenden Spieler, der nennt sich Torben Deters. Das ist ganz klar, muss man ansprechen. Aber wir haben auch viele Neuzugänge, sei es ein SNC oder auch ein Julian Ulbricht, und die uns sehr, sehr viel weiterhelfen, sei es mental oder auch mit ihren Erfahrungen. Aber dieses Jahr ist es einfach ein Stück anders von der Mannschaft her. Das Gemeinschaftsgefüge, viele machen Sachen zusammen, viele sind sehr, sehr gut befreundet und machen extrem viele Sachen, die man in einem Jahr davor nicht gemacht hat. Und auf dem Platz stimmt einfach alles. Jeder weiß, wessen Stärken sind. Zum Beispiel ist ja meine Stärke das Laufen. Detas weiß, dass ich gerne laufe und spielt mir den Ball tief. So, das wäre im letzten Jahr vielleicht bei einem anderen Mitspieler anders gewesen. Und das macht uns sehr aus dieses Jahr.
Ja, und was meinst du mit Torben speziell? Dass er halt eine Positivität reinbringt und gleichzeitig diese Qualität und diese Erfahrung auch vielleicht?
Oder? Wie viele wissen, Torben hat schon viele Sachen gesehen und auch viel erlebt. Ist auch schon aufgestiegen. Ist einfach ein Spieler, der nicht ohne Grund zweiter Kapitän geworden ist, nachdem er direkt hierher gewechselt ist. Wir nennen ihn immer den Bürgermeister von Meppen. Das ärgert ihn natürlich immer, aber das ist den meisten egal. Aber der bringt schon sehr viel Qualität mit. Und das weiß auch jeder. Ich glaube, das wissen auch die Fans. Und er ist enorm wichtig für uns. Umso besser, dass er jetzt auch wieder auf dem Platz steht.
Deine Rolle hat sich auch ein bisschen verändert. Wenn man jetzt so deine Statistiken vergleicht. Korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Letzte Saison hast du, glaube ich, 2 Tore gemacht. 4 Vorlagen.
Letzte Saison, ich glaube, es waren...
War das Norderstedt und Riemer SV? Oder?
Ja, es kann sogar gut sein. Ich weiß gar nicht.
Auf jeden Fall hat sich das ja ein bisschen verändert. In dieser Saison bist du in der ersten Saisonhälfte eigentlich häufiger eingewechselt worden. Und seitdem bist du eigentlich immer in der Startelf, wirst vielleicht ab und zu mal ausgewechselt. Ich glaube, du bist tatsächlich der Spieler, wenn man Ein- und Auswechslung zusammennimmt, hast du die größten Zahlen. Aber du bist jetzt häufig in der Startelf. Ja, wie hast du persönlich diesen Umschwung wahrgenommen? Warum ist das jetzt anders als vielleicht auch noch zu Saisonbeginn?
Ich habe ja am Anfang der Saison hab ich gespielt, 4-5 Spiele. Danach war es eher so ein kleiner Trott bei mir, muss ich auch ehrlich zugeben. Ich weiß nicht, ob ich überspielbar, ob ich zu viel mit Kopf irgendwie fett drin war. Aber ich habe weitergearbeitet, habe mich reingebissen und dann irgendwann letztes Jahr gegen Lübeck oder so, waren 3 Spiele kurz vor Oldenburg, wo ich dann richtig reingekommen bin in den Tritt und jetzt super aus der Wintervorbereitung gekommen bin. Ja, jeden Tag arbeiten, gutes Mindset und dann wird das auch, wie ich gerade sehe.
Aber Trott heißt dann, wenn man sozusagen weiß oder ahnt, dass man wahrscheinlich nicht in der Startelf steht, ist es manchmal auch schwieriger, irgendwie dann sich darauf vorzubereiten oder in so ein Spiel reinzukommen? Oder was meinst du damit?
Also ich glaube, jeder Spieler möchte unbedingt spielen. So viele Minuten, wie es geht, ob Startelf oder nicht. Man möchte Startelf spielen. Am Spieltag stellt man das eigentlich immer beiseite, weil du bist sehr gruppenorientiert und zielorientiert. Heißt, das hilft dir nicht weiter, wenn du auf der Bank sitzt und rummaulst. Das ist Quatsch. Und wie viele schon sagen, bin ich noch recht jung. Ich arbeite immer weiter und ein großer Faktor bei mir ist immer noch mein Kopf. Das habe ich schon länger begriffen. Ich habe auch viele, die mir helfen, auch ein paar in der Mannschaft, die gerne auf mich einreden. Aber ja, es ist der Trott gewesen und daraus musst du rauskommen. Du musst die Positivität dir ziehen und immer weiterarbeiten. Und irgendwann wird es dann auch belohnt, wie es jetzt gerade bei mir wird.
Wer ist das denn in der Mannschaft? Erik Zenger oder RCC, der immer anstupst?
Ja, ich habe Erik Zenger ist ein sehr, sehr enger Freund von mir und der sagt immer, dass der Stuhli ein sehr großer Kopfmensch ist. Und da hat er auch recht und der spricht mir viele gute Sachen zu, aber auch RCC, genau. Ein bisschen was auf dem Buckel haben, die wissen, wie sie mit mir umgehen können und auch wie sie mich trizen können.
Ja, von denen hört man sich das auch eher wahrscheinlich an, weil die schon ein bisschen älter sind und ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ne?
Genau.
Ja, ja. Heißt das jetzt für dich, okay, nie wieder Sechser? Oder kannst du dir das vorstellen? Meine, es ist ja auch toll, du kommst in Abschlusssituationen,
ja.
Ne? Auch wenn du vielleicht nicht so viel Ballkontakt hast, aber es ist natürlich schon irgendwie cool, wenn man hin und wieder auch mal eine Bude machen kann oder vorbereiten kann. Ne?
Ja, also ich bin als Flügelspieler eh generell jemand, der unbedingt den Ball haben möchte, egal in welcher Situation. Aber jetzt nie wieder Sechser, ist schwierig, ist eine schwierige Frage. Ich würde jetzt eher sagen, momentan und auch Richtung Zukunft, nächsten 1-2 Jahre, würde ich mich schon auf dem Flügel sehen. Mit ab und zu mal rotierenden Richtung offensives Mittelfeld, das geht dann schon. Aber der Flügel ist momentan mein Zuhause und ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ja.
Hättest du denn diese Ausbeute an Scorerpunkten zugetraut?
Das klingt jetzt doof, aber ich hätte gerne mehr gehabt. Wenn ich glaube, die meisten wissen, das Spiel jetzt letztes gegen Norderstedt, wo ich glaube ich 4-mal vorm Tor war und leider nur 1 Tor gemacht habe. Das sowas zum Beispiel. Aber na klar, ich bin zufrieden, aber Luft nach oben ist immer. Und ich weiß, dass ich noch mehr Tore machen kann.
Und das beschäftigt dich dann nach so einem Sieg wahrscheinlich noch besonders, wenn du sagst, okay, ich hätte eigentlich heute 2 oder 3 Tore noch machen können, oder?
Im Spiel ist es so, dass wenn du 3-4 Chancen vermiesst, dann musst du einfach den Kopf ausschalten und weitermachen, weil diese Leistung und noch dranhängen aus den Aktionen davor, die hindert dich dann an dem Perform. Aber nach dem Spiel denkst du ja schon, boah, Mika hat jetzt noch das eine oder andere Tor machen können. Oder wenn du da den Lauf machst, dann kannst du vielleicht eine Vorlage sammeln. Ja.
Hm. Hast du dir natürlich eine gute Ausgangsposition für einen neuen Vertrag geschaffen. Ne? Du hast vor 2 Jahren beim SV unterschrieben. Damals war David Versorgisch noch der sportliche Leiter. Hast du oder dein Berater schon Gespräche geführt mit dem SV über die Saison hinaus?
Wir sind in engem Kontakt mit Femi. Und beidseitig, glaube ich, sind wir sehr zufrieden. Auch mit meiner Entwicklung, die ich jetzt das halbe Jahr noch gemacht habe. Ist natürlich ganz anders zu dem Zeitpunkt, wie ich hierher gekommen bin. Habe ich jetzt eine andere Rolle und auch ein anderes Spielverständnis, was so die Sachen angeht, die ich machen muss und die ich zu leisten habe, damit ich einen Folgevertrag unterschreiben darf. Und wie gesagt, sind wir in Kontakt und im engen Austausch mit dem Verein.
Wenn du sagst, dass du ein Kopfmensch bist, könnte ich mir vorstellen, du möchtest nicht unbedingt nach der Saison wissen, wo du Fußball spielst. Hast du dir eine Deadline gesetzt?
Ich habe darüber letztens noch mit meiner Freundin gesprochen, weil die Leute, die nicht in dem Fußballgeschäft sind, die denken sich, boah krass, du hast in 2 Monaten keinen Job mehr. Wenn ich du wäre, würde ich total ausflippen. Aber das ist komischerweise bei mir nicht so. Ich bin, was außerhalb des Platzes angeht, bin ich ein sehr ruhiger Typ und muss auch sagen, dass ich mir bis jetzt nicht so die großen Gedanken gemacht habe, ist, was passiert, wenn und was nicht. Ich bin eher der Typ, wenn es kommt, dann kommt, wenn nicht, dann nicht. Ja, aber eine Deadline habe ich mir nicht gesetzt. Es wäre natürlich schön, wenn es jetzt noch in der laufenden Saison passiert. Aber wenn es halt dann danach in der Pause ist und ich dann auch noch eine gute Sache habe, mit der ich weitermachen kann, dann ist das so.
Ja, aber der Verein möchte auch mit dir weiterarbeiten.
Der Verein ist, erkennt sich zu mir momentan.
Ja, okay. Es könnten dann natürlich deine ersten Spiele in der 3. Liga werden, wenn ihr jetzt aufsteigt. Worauf würdest du dich am meisten freuen?
Es wären meine ersten Profispiele, korrekt. Ich glaube, die Fans. Also wenn ich mir jetzt so die Regionalliga im Unterschied mit der 3. Liga betrachte, dann ist es klar, die Intensität, die Spieler, die Einzelspieler sind viel besser als bei uns in der Liga. Aber auch die Stadien und die Fans, wo du hinreist und was du alles erlebst, das ist einfach einmalig und das ist schön mitzunehmen, definitiv.
Jetzt haben wir ganz ausführlich schon über dich als Fußballer gesprochen, wo wir natürlich auch ein bisschen erfahren, wie der Mensch Mika Stuhlmacher ist. Und darüber habe ich auch mit dem Trainer gesprochen, weil der muss es auch ein bisschen beurteilen können. Und da hören wir uns mal an, was er dazu sagt.
Mika hat eine ganz klare Meinung zu allen Themen. Selbstbewusster Typ, der auch emotional sein kann, in Momenten dann aber mit ein bisschen Abstand auch bedacht auf Dinge guckt, sehr kommunikativ und auch in der Persönlichkeit mit Sicherheit in der Zeit, in der er bei uns ist, nochmal gereift und gewachsen und hat eine wichtige Stellung in der Gruppe. Und entwickelt sich super und das sieht man dann am Ende ja auch auf dem Fußballplatz, weil die Persönlichkeit am Ende ja auch mit dem Sportlichen einhergeht.
Das finde ich auch für mich immer das Interessanteste. Ich war ja auch mit dem Trainingslager in der Türkei, wie ihr so miteinander umgeht, was auf dem Trainingsplatz los ist, wer da vielleicht auch manchmal den Ton angibt und so. Und du bist nicht um den Spruch verlegen, finde ich, aber du kannst auch einstecken, oder?
Ja, das ist eine ganz witzige Sache, weil man sagt ja immer, im ganzen Team bist du so, aber du hast natürlich ein paar Hierarchien, die da sind. Wenn jetzt ein Gleichaltriger wie Domi oder so zu mir Sachen sagt, dann lache ich natürlich oder gebe mal einen Spruch zurück. Aber wenn jetzt ein Simon Engelmann kommt, mit dem ich auch mich sehr, sehr gut verstehe, dann denkst du ab und zu so, gut, den spare ich mir mal den Spruch. Aber ansonsten ist es ein Miteinander in der ganzen Mannschaft, die extrem schön ist und auch sehr, sehr viel Spaß macht.
Ja. Wir haben Lukas auch gefragt, zu welchen Mitspielern du das engste Verhältnis hast. Du hast gerade schon mal ein bisschen was anklingen lassen. Wir wollen uns natürlich auch anhören, was er dazu sagt.
Ja, dann müsstest du ihn am besten nochmal fragen. Aber es gibt ja so ein paar Jungs mit Wurzeln in Hamburg, die mit Sicherheit ein enges Verhältnis haben. Und insgesamt ist es in dieser Saison tatsächlich so, dass es wenige Grüppchen gibt, sondern eher jeder mit jedem irgendwie eine gute Verbindung hat. Aber speziell, wer dann sein Best Buddy ist, müsst ihr mal selber fragen.
Da frage ich dich mal, wer ist denn dein bester Buddy? Ist das Erik oder?
Ich finde das immer so schwer zu definieren, weil wenn ich habe mir das auch schon mal gedacht bei den anderen Sachen, wenn ich jetzt gefragt werde, was ich dann sagen muss, dann kann ich dir keine 3 nennen. Wenn ich die 3 nenne, denke ich mir, was ist denn mit dem? Mit denen verstehe ich genauso. Ich verstehe mich also eigentlich mit jedem Einzelnen fast gleich gut. Klar, du hast dann so positionsgetreu mit, sagen wir mal, Domi, verstehe mich auf dem Platz extrem gut, genauso wie auch außerhalb. Das fährt dann ein bisschen ab. Aber ich bin schon sehr viel mit Erik unterwegs und auch mit den Hamburger Jungs Yassin und Ulbo.
Ja, die Hamburger Fraktion.
Ja, genau.
Ja. In wen sitzt du in der Kabine?
Torben sitzt neben mir.
Okay.
Mein linker Platz ist frei und Torben sitzt neben mir, genau.
Okay, also es ist nicht nach Nummern sortiert. Ne, Torben hat, glaube ich,
die 14.
Die 14, genau. Aber das ist so eine, ist das bei Heim- und Auswärtsspielen gleich bei euch?
Bei Heimspielen sitzen wir bei uns in der eigenen Kabine. Da ist das immer, da hat jeder seinen angestammten Platz. Da hat das auch nichts mit Nummern oder mit Alter zu tun, sondern du wirst da platziert und klar kannst du es ändern, aber ist noch nicht passiert. Mhm. Und auswärts wird es dann genau immer nach von links nach rechts nach Nummern sortiert. Und da sitze ich dann neben Sprekemeier und Tasov.
Ah, okay.
Also 19 und 18.
Ja, ja.
Irgendwie so, genau.
Und es ist ja so, dass eigentlich niemand gerne kritisiert wird. Also jeder von uns, also positive Kritik ist ja okay.
Ja.
Aber es gibt ja auch negative Kritik. Du hast gesagt, von den älteren Spielern nimmst du das durchaus auch mal an. Wie reagierst du insgesamt auf Kritik, auch von außen, weil natürlich auch die Fans immer wieder was reintragen und was sehen bei Heimspielen. Kannst du dich davon frei machen oder schaust du da hin und wieder auch schon mal drauf?
Ich habe in den ersten Monaten, glaube ich, nicht so gute Eindrücke hinterlassen hier in dem Verein, was so Spielzeit oder auch Qualität hatte. Da ist dann ab und zu mal von außen ein Spruch gefallen. Das war mir am Anfang natürlich auch schwierig, weil es nicht gewohnt war.
Im Stadion?
Ja, genau. Mhm. Ich kam dann natürlich von einem Verein, wo wenig Fans sind. Das hat sich aber bei mir ganz gewandelt, weil ich mir gedacht habe, der kann natürlich sagen, was er will. Am Ende bringe ich die Leistung, bin ich mein eigener Herr und der kann da keinen Einfluss drauf haben. Und das hat sich auch gewandelt, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Sag vielleicht noch ein bisschen was zu deiner Ausbildung. Du bist in Rheinbeck, Schleswig-Holstein geboren. Hast auch beim Eimsbütteler TV bist du ausgebildet worden, warst auch beim FC St. Pauli in der Jugend. Hast da auch, glaube ich, die Regionalligaspiele gemacht. Was hast du aus dieser Hamburger Zeit mitgenommen? Vielleicht auch, was dir geholfen hat in dieser, das ist ja doch eine physische Regionalliga Nord, finde ich, durchaus. Mhm. Was dir da auch geholfen hat?
Ja, genau. Wie du sagtest, ich habe meine besten Jahre bei ETV, beim Eimsbütteler TV gemacht, bin da die Jugend durchlaufen, auch bis zur U19, wo ich meinen Stand da am besten Trainer hatte. Bin daraufhin zu St. Pauli gewechselt, aber ja, die Jahre waren super. Ich war immer viel zu Hause, ist ja klar. Das ist natürlich schön, wenn du aus Hamburg kommst und dann bei einem großen Verein die zwei Vereine, die es dort gibt, dort spielen darfst. Und meine Größe hat die, ja, ich würde sagen, das mitgebracht, was ich jetzt hier auch, was ich auch gebe in der harten Regionalliga. Es ist viel Körperlichkeit, es ist in vielen Spielen nicht viel Fußball, sondern es ist einfach nur ein 1 gegen 1 gegen den anderen und man muss sich zweikämpflich durchsetzen. Und das hat immer gut geholfen, weil wenn du bei einem Hamburger Verein spielst, wo alle unbedingt gegenspielen wollen und auch gewinnen möchten, dann sind die schon mal in den Spielen härter rangegangen als in anderen Spielen.
Hm. Du hast selbst gesagt, Robustheit ist auch deine Stärke, aber dein Vorbild ist Lionel Messi.
Mhm.
Du hast es zumindest mal im Video bei uns gesagt.
Ja,
wie passt das zusammen? Kannst du dir trotz deiner Größe oder trotz dieses Größenunterschieds was abgucken bei ihm?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Ich will mich auch niemals mit so einem Menschen vergleichen, weil der nicht von dieser Welt ist, was Fußball angeht. Aber klar, was so Finden oder Ähnliches angeht, ist das schon ein sehr großes Kino. Das ist ein Spieler, der nicht viel über Skills kommt, sondern einfach nur über Finden und Intelligenz spielt. Und da ich selber sehr groß bin und für mich, ich bin technisch versiert, ja, aber ich mache jetzt keine, was weiß ich, Skills, da bin ich nicht drinne, sondern da muss ich auch eher mit Tempo verschleifen oder auch mit Finden arbeiten. Da kann man sich schon ab und zu mal auf YouTube so ein oder andere Video angucken vom Spielen.
Mhm. Ja, du hast auch mal gesagt, dass du eher so der Gamer bist. Ich glaube, FIFA gezockt und so weiter. Spielst aber auch Darts und Kartenspiel, bist du eigentlich auch mit dabei. Wer sind so deine größten Rivalen im Team, beziehungsweise mit wem spielt man da im Trainingslager? Habt ihr hin und wieder auch mal eine Dartscheibe dabei?
Ja, wir hatten, ich glaube, dieses Jahr in der Türkei hatten wir keine Dartscheibe mit, das Jahr davor aber schon. Dart spiele ich sehr gerne. Ich habe auch ganz oft schon mit Daniel Haitonov gespielt. Hier in der Kabine haben wir eine, da spiele ich auch oft gegen jetzt einen ganz jungen Spieler, gegen Hendrik Wittrock, der traut sich ab und zu, aber wird jedes Mal eingeschult von mir, muss ich sagen. Und wenn wir über das Gaming kommen, was so FIFA und so angeht, bin ich der absolute Beste in der Mannschaft.
Ja, ist das so?
Definitiv, da können Sie alle fragen und ich hoffe, die hören das jetzt auch, weil mich schlägt keiner in FIFA. In anderen Spielen ist es natürlich ein bisschen anders. Aber nee, so ist das.
Ah, da bin ich gespannt, da frage ich mal nach.
Ja, gerne, gerne.
Also die anderen wissen das auch,
dass die anderen wissen, dass ich in FIFA unschlagbar bin. Ah, okay. Vor allem Nikhil Toglu.
Okay. Er wird sich freuen, wenn er das hört.
Ja.
Was macht dich da so gut? Oder was spielst du da so gut?
Ich habe früh angefangen zu spielen, muss ich sagen, auch mit meinen Leuten aus Hamburg. Und da waren immer viele dabei, die recht gut waren. Und natürlich besserst du dich. Und dann kommt es leider, man sagt es lieber nicht gerne der Jugend, der heute, dass du viel spielst, aber das habe ich leider gemacht und habe mir auch in dem Fall natürlich geholfen. Ist nicht alles, aber für einen Spaß bei nebenan ist es mal ganz schön, gut zu sein in einem Videospiel. Und das hat mir ja viel Spaß gemacht.
Genau, okay. Ja, wie sieht denn so ein Tag aus, wenn Training ist? Beziehungsweise was machst du abseits des Fußballs jetzt heute?
Heute, sonst, ich arbeite ab und zu noch nebenbei bei VW. Das habe ich gemacht und daraufhin war ich mit Erstin und Torben, die gerade aus Hamburg kamen, was essen. Und sonst bin ich eigentlich viel zu Hause. Ich bin viel im Fitnessstudio, im Sportpark hier seit paar Monaten und arbeite an mir. Genau, so ist das. Dart spiele ich gerne. Habe ich zu Hause eine eigene Scheibe, die wird oft genutzt. Ich glaube, mein Nachbar ist schon genervt von dem ganzen Klackerte. Aber ja, so ist das meistens bei mir.
Ja, und du bist spätestens seit Jürgen Klopp eigentlich Fan des FC Liverpool, oder?
Ja, ich habe, mein Papa hat immer viel von Jürgen Klopp gehalten und auch viel der selber aus dem Fußball kam, viel Jürgen Klopp geguckt. Und je älter ich wurde, desto mehr bin ich eher an die Premier League rangeführt worden als an die Bundesliga, weil der Fußball doch einfach intensiver ist und schneller ist. Und die Jahre, wo Jürgen Klopp bei Liverpool war, haben mich immer sehr überzeugt und ich habe die Spielweise immer sehr gut gefunden. Dieses Jahr ist es ein bisschen schwierig, aber solche Phasen gibt es auch.
Ja. Ja, abschließende Frage zu deiner persönlichen Entwicklung. Du bist jetzt 23, wirst in diesem Jahr 24 Jahre alt, hast, wie ich schon gesagt habe, weit über 100 Regionalligaspiele jetzt auf dem Buckel. Ja, wo soll die Reise hingehen für dich? Ist die dritte Liga das klare Ziel? Beziehungsweise könntest du dir auch vorstellen, vielleicht darüber hinaus noch Fußball zu spielen?
Ich habe mir nie irgendwie ein Ziel gesetzt, dass ich da und da spielen möchte. Ich möchte einfach mein Potenzial ausnutzen, was ich bekommen habe mit meiner Größe und der Schnelligkeit. Und ich bin auch der Meinung, wenn ich es richtig einsetze, dass die dritte Liga nicht das Stopp ist. Also nach oben hin kann man natürlich immer, es wird immer schwieriger, aber du musst halt immer einfach weiter arbeiten. Und ich möchte mich dort durchsetzen und weiter fortfahren. Genau.
Sehr gut. Mika, vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist.
Danke, danke.
Für deine Offenheit und für deine Zeit. Wünschen dir natürlich auf deinem weiteren Weg alles Gute. Ja, das war Rasenschnack, dein SV Meppen Podcast mit Mika Stuhlmacher. Danke, dass ihr dabei wart. Die nächste Folge hört ihr in 14 Tagen. Bis zum nächsten Mal. Servus.
Ciao.
Das war wieder eine neue Folge vom Rasenschnack, präsentiert von der Sparkasse Emsland.